Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu dieser sehr speziellen Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt an unserem Nationalfeiertag, dem 1. August, diesen schweizerischen Geburtstag, bei dem ich nun die Ehre habe, einen wirklich hochinteressanten Repräsentanten der Schweiz im Ausland hier in der Sendung zu haben. Er vertritt auch eine, ich glaube, man darf das sagen, eine der ganz bedeutenden und großartigen Industriedynastien, Pionierdynastien der Schweiz, vielleicht so etwas wie eine schweizerische Erfolgsgeschichte schlechthin, die zurückreicht auch ins 19. Jahrhundert, als der Urgroßvater des Herrn, der uns hier gegenüber sitzt, als der Urgroßvater Franz Josef Bucher, sozusagen als Alfred Escher der Innerschweiz und als Elon Musk der Hotellerie damals ein großes Imperium aufgebaut hat. Und Herr Gianfranco Bucher, der mir heute hier in der Sendung gegenüber sitzt, eben ist gewissermaßen einer der Nachkommen, der dieses Erbe, auch dieses diese Familientradition weiterführt hier am Lago di Como im wunderschönen Hotel Serbellino. Es gäbe jetzt so viel einleitend zu sagen, aber ich überlasse dann das natürlich dem Herrn Bucher. Ich verweise noch kurz auf unsere neue Ausgabe zum 1. August. Überleben in einer verrückten Welt, das ist ja ein Motto, das uns bewegt. Dann habe ich hier schon bekommen wunderbares Dokumentationsmaterial zum Hotel hier Serbelloni und es gibt auch eine sehr schön gestaltete Dokumentation Grand Hotel Villa Serbelloni One Century with the Bucher Family, also ja, seit über 100 Jahren, seit 1918 genau genommen, ist die Bucher-Familie hier verantwortlich. Da ist der Großvater von Herrn Bucher, Arturo Bucher, hier in Erscheinung getreten. Ganz herzlich willkommen. Wir schwenken jetzt am 1. August natürlich aufs Schweizerdeutsche. Ganz herzlich willkommen, Herr Bucher. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, dass wir da dürfen, ein Interview machen mit Ihnen. Wie geht es Ihnen heute am 1. August, am Schweizerischen Nationalfeiertag?
Sehr gut, danke. Merci.
Sie sind jetzt dem sind Verwaltungsrat vom Hotel, Ihr Sohn hat Geschäft übernommen und Sie sind nicht mehr so im Alltagsgeschäft so intensiv gefordert wie vielleicht früher. Darum haben Sie Zeit, jetzt auch vielleicht so ein Interview zu geben.
Ja, also seit 2 Jahren hat mein Sohn jetzt die Direktion vom Hotel übernommen. Ich habe jetzt nach 45 Jahren genug und ich habe jetzt Verwaltung und an jetzt ein bisschen mehr Ruhe und ein bisschen mehr Zeit, wie das Leben.
Ja. Vorher ja im Dienst vom Hotel. Ich meine, es ist ein prächtiges Hotel. Ich habe vorher ein paar Aufnahmen gemacht. Es ist ja da direkt gelegen am Gomersee. Es ist ein sehr altes, auch historisches Gelände. Ich glaube, da ist schon mal eine römische Villa. Ist schon mal auf dem Gelände gewesen. Es gibt, glaube ich, römische Bäder da in der Nähe. Können Sie da vielleicht noch etwas sagen über das ganze Hotelgelände?
Sie, also Bellagio ist seit römischer Zeit bekannt, weil wir haben ein spezielles, mildes Klima. Also die ganze Gegend ist seit der römischen Zeit bekannt. Das Hotel ist eine Privatvilla von einer Bündnerfamilie gewesen, Frizzoni. Die haben 1850 die Villa gebaut. Die waren im Textilbereich und haben die Villa direkt am See können bauen. Bellagio war damals nur via Wasser erreichbar gewesen. Die haben keine Strasse gehabt. Und die Villa ist sehr schöne neoklassische Villa gewesen, sehr reich und sehr
üppig ausgestattet.
Üppig, ja genau. Ja, ja. Und die Frau, Frau Frizzoni, hätte die Villa nie eigentlich wollen, leben, weil sie die Villa nie lieb gehabt, weil es zu kompliziert war, die Villa zu erreichen. Und die Villa wurde dann 1862 verkauft.
An Herr Breitschmied, oder? Ist das richtig?
Nein, die wurde dann von einer Gesellschaft, Bankgesellschaft von Mailand gekauft. Und schon mit dem Gedanken, ein Hotel daraus zu bauen. Und wurde dann als Hotel dann umgebaut und vom Architekt Vantini in die Struktur, die Sie jetzt sehen, umgebaut. Also die zwei Flügel wurden dann abgebaut und 1872 wurde dann offiziell als Hotel, als Luxushotel eröffnet. Und der Leo Breitschmidt, er war Deutsch, perché meine Erinnerung, er war Deutsch und Schweizer.
Doppelbürger.
Doppelbürger. Also die Schweizer sind immer im Hotel da gewesen.
Ja, ja.
Als der wurde der erste Direktor vom Hotel. 1873 ist die offizielle Eröffnung vom Hotel als Grand Hotel Bellagio. Und so wie sie eigentlich die Struktur vom Hotel ist so geblieben, wie sie jetzt ist. Als Luxushotel eröffnet mit 200 Zimmern, natürlich ohne Bäder. Das Hotel hat damals ein großes öffentliches Bad gehabt, 200 Zimmer. Das war das erste Luxushotel, das zweite Luxushotel in Bellagio, weil zwei Jahre früher wurde das Hotel Gran Bretagne eröffnet in Bellagio. Und das war ein großes Phänomen, eine phänomenale Eröffnung, weil Bellagio wurde schon damals bekannt als Ferienort. Und der Breitschmidt war ein cleverer Boy. In 10, 15 Jahren, der war klug genug, um das Hotel aufzukaufen. Und wurde dann der einzelne Besitzer vom Grand Hotel Bellagio. Kaufte es von der Bankgesellschaft und damals hatte dann auch die Villa Serbelloni. Però ich weiß nicht mehr, wer der Besitzer von der Villa Serbelloni war, pachte die Villa Serbelloni als seine Privatwohnung. Er wohnt in der Villa Serbelloni, hatte den Besitz vom Grand Hotel Bellagio e lebte nicht schlecht.
Und wie ist dann Ihr Großvater, der Arturo reingekommen? Der hat ja 1918 dann das Hotel können kaufen.
Arturo ist dann 1918 per questo, das war im 1880, der Leon Breitschmidt. Dann kam der Erste Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg wurde das Hotel vom Militärdepartement als
Hospital-Lazarett
requisiert.
Ja.
Und da wurde natürlich nicht zerstört, aber auch halb zerstört. Und das war für den Breitschmidt ein großes ökonomisches Problem. Mhm. Und der hatte dann, der kam ökonomisch nicht.
Mhm. Über die Runden, so, der konnte aber nicht.
Ja. Nicht drüber, weil er war dann schon 70, glaube ich, über 70. Mhm. Und der hatte keine Lust mehr und er hatte ökonomische Probleme, hatte keine richtige Lust, keine Kraft mehr, bla bla bla. Mhm. Mein Großvater, der war in Milano mit dem Palace Hotel. Mhm. Er hatte dann 2-3 Hotels in der Schweiz. Er war in Bellagio interessiert.
Ist er noch der Eigentümer vom Bürgerstock Hotel gewesen, eigentlich, der Ihre Großvater?
Er war mit seiner Gesellschaft der Eigentümer von dem Bürgerstock Hotel.
Das ist die Schweizerische Hotelgesellschaft, oder? Ist das die, wo eben der berühmte Franz Josef Bucher, wir kommen ja noch auf den,
der Franz Josef, hat, der war schon gestorben, war tot, natürlich.
Aber die Schweizerische Hotelgesellschaft, Ihre Familie, ist das größte Hotelunternehmen der Welt gewesen, damals, habe ich gelesen.
Früher.
Ja, genau.
Mit
genau.
Franz damals, Josef.
Franz Josef.
Mit Franz Josef. Aber Franz Josef, der war schon gestorben. War schon natürlich gestorben, ja. Der Franz Josef, der startete mit dem Hotel 1860.
Ja. Wie kommen wir da auf den Großvater? Ja. Der ist ja ein Urgroßvater, das ist auch eine riesige Figur. Und wenn eben der Arturo ist.
Der Arturo, der nach dem Krieg 1918, der hatte die Möglichkeit, das Hotel zu kaufen von Breitschmidt. Und der Breitschmidt, der bekam von meinem Großvater die Möglichkeit, im Hotel zu leben, mhm, bis zu seinem Tode. Mhm. Der war schon 70, mhm, und der ist natürlich mit 100 Jahren gestorben.
Aha.
Der ist noch 30 Jahre im Hotel.
Vielleicht auch, weil er das Hotel verkaufen konnte, hat er
auf
ein bisschen
Kosten
Sorgen
von verloren. Meinem Großvater gelebt.
Ja.
Mit dem Hotel hat mein Großvater auch die Villa Serbelloni gekauft,
ja,
in dem der Breitschmidt gelebt hatte. Ja. Natürlich waren die Kosten von die Unterhaltskosten und die Erneuerungskosten vom Hotel und der Villa Serbelloni sehr kostspielig, weil während der Ersten Weltkrieg und die Spital, das Hotel wurde sehr zerstört. Ne? Mhm. Aber das Ganze wurde wieder erneut. Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg das boomte bis zur Krise. Die Krise war
30er Jahre, also Wirtschaftskrise, ja, 1929, ja, Börsencrash, genau, und so weiter, eben, große Depression, dann ist es wieder runtergegangen.
Dann ging es wieder runter, große Probleme, baba, bubu, bibi, bubuf, wa? Wabe.
Aber irgendwie hat man es immer geschafft,
ja,
man hat das irgendwie durchgestanden.
Genau,
für mich war ja das Interessante dann, wenn ich da vorspringen darf, das ist ja eine unglaubliche Geschichte im Zweiten Weltkrieg. Also es kam die Wirtschaftskrise, 30er Jahre, dann gleich ein Weltkrieg, was ja auch schwierig war. Und dann hat ja Arturo Bucher in diesem Hotel, hat er ja eigentlich Regimegegner von Mussolini, 2 Neuseeländer habe ich gelesen, plus jüdische Familien aus Mailand, die konnten hier leben. Und die italienischen Behörden konnten nichts machen. Also da wollten ja Mussolinis Polizei, wollten ja die packen und ausliefern an die Deutschen. Und das müssen Sie erzählen. Warum ist dieses Hotel, also hat Ihnen ja die Schweiz geholfen? Das ist eine unglaubliche Geschichte. Das müssen Sie erzählen, Herr Bucher, das ist unglaublich.
Das war interessant, weil während dem Zweiten Weltkrieg wollten die italienische Behörden das Gleiche wieder, das Hotel wieder in Spital transformieren, wie im Ersten Weltkrieg. Und da hatte mein Großvater wieder eine intelligente Idee, um das zu verhindern, hatte er die Idee, das Hotel in eine Art Residenz zu wandeln, damit er Leute, die in Milano, also Milano war derzeit in der Zeit 42, 45 schwer bombardiert von den Alliierten. Mhm. Und viele Leute, viele Familien mussten von Milano fliehen. Und viele Familien mussten auch von den Faschisten fliehen, weil sie Antifaschisten waren, oder weil sie Juden waren, oder weil sie Probleme mit den, oder weil sie das Haus verloren hatten. Und weil sie, ja.
Es war ein Refugium eigentlich.
Und Bellagio war eigentlich nicht interessant. Strategischen und war sehr nahe an der Schweizer Grenze. Mhm. Und sehr viele Familien flohen von Milano nach Bellagio. Und wir hatten viel Platz. Mhm. Und um zu verhindern, dass eben das Hotel wieder in ein Krankenhaus oder in ein Asylum für Militär wieder verhandelt worden, hat mein Großvater eben diese Idee gehabt, das in einer Art Apartmenthaus zu und das hat eben mit dem Schweizer Konsulat verhandelt, um das zu organisieren. Und da aber sehr viele dieser Familien eben Gegner und Familien, die von der Faschistenpolizei und vor allem von der SS und der deutschen Militären gesucht waren und es waren gefährlich.
Es war wie eine belagerte Festung hier in Bellagio. Sie hatten sozusagen eine schweizerische Enklave. Aber das ist ja für mich das Wahnsinnige. Der Bundesrat hat ja Ihnen einen Brief gegeben, wo Sie geschrieben haben, das sei schweizerisches Territorium.
Der Schweizer Konsulat hat einen offiziellen Brief geschrieben, und der war überall an unseren Mauern angelegt, der dieses Gebiet, das ganze Hotelgebiet war unter dem Schutz der Schweizer Behörden, und das war als Schweizer Gebiet, als Schweizer Land angesehen.
Also eine unglaublich. Und Sie haben gesagt, wenn ein italienischer Polizist oder ein Deutscher kommt, dann werden Sie das ganze Geld. Wie haben die Schweizer das durchgesetzt, damals der Bundesrat?
Ich glaube, ich bin sicher, die Faschisten und auch die Deutschen, die hatten das ganze Geld in der Schweiz.
Ja.
Wo das Geld liegt,
das müsste man heute mal herausfinden, wo das alles liegt.
Das ist, wo in Italien sagt man, dove c'è il portafoglio, c'è C'est la forza, no?
Ja, wo das Portfolio ist, ist die Stärke. Und dann hat der Bundesrat gesagt, wenn ihr dieses Hotel, diese Residenz angreift, dann werden wir einfach das ganze Geld beschlagnahmen, der Nazi und der Faschisten. Ich habe jetzt Reaktionen, ich habe das gestern erzählt, da habe ich Reaktionen bekommen auf dem Programm, die haben gesagt...
Man muss auch sagen, mein Onkel war auch ein Schweizer Botschafter.
Okay.
Also der Bruder meines Vaters war ein Schweizer Botschafter. Das kann vielleicht auch geholfen haben. Ich weiß nicht, auf jeden Fall war das ganze Gebiet des Hotels als ein Schweizer Gebiet angesehen. Und während des ganzen Krieges keine einzige Faschisten oder deutsche Behörde hat einen Fuß in unserem Gebiet, in unserem Land.
Das ist Wahnsinn. Aber es ist eigentlich eine unglaubliche Geschichte, dass das möglich war, dass die Schweiz sogar auf italienischem Territorium gewissermaßen den Schutz des Eigentums eines Schweizer Bürgers durchsetzen konnte. Das ist eigentlich eine Wahnsinn. Also für den 1. August, das ist ja eine Geschichte von wunderschönem Patriotismus, könnte man sagen.
Das war wirklich unglaublich, weil wir hatten wirklich bekannte jüdische Familien hier. Wir hatten zwei oder drei Neuseeländer, Familien, die waren offiziellen Gegner der italienischen Behörden und deutschen Behörden. Wir hatten die Fiocchi-Familien, die waren offiziell von der italienischen Polizei gesucht und die wussten, dass sie hier waren. Mhm. Ja. Die haben den ganzen Krieg hier im Hotel verbracht und und überlebt, weil nach dem Krieg, die waren doch da.
Ja, wahnsinnig. Ja, und die Motivation ist auch interessant, ihres Großvaters, der einfach gesagt hat, aus der Erfahrung des Ersten Weltkriegs möchte ich nicht, dass der Staat hier noch einmal das Kommando übernimmt, mir quasi das Hotel wegnimmt. Wie kann ich das Eigentum sichern? Und das wurde dann gleichzeitig zum Asyl für Verfolgte. Das ist eine wunderbare Geschichte, Eigentumsgarantie.
Sie, obwohl dann natürlich auch das Hotel wurde dann trotzdem halb zerstört, weil...
Also nicht bombardiert?
Nicht bombardiert, aber die Parquet wurden dann in den Höfen und in den Cheminées verbrannt, weil es gab nicht zu verbrennen
zu heizen. Haben Sie eigentlich Ihren Großvater Arturo, haben Sie den noch kennengelernt oder ist er vor Ihrer Geburt gestorben?
Er starb leider zwei Monate vor meiner Geburt. Ich habe ihn leider nicht gekannt.
Und ich meine, das ist ja eine unglaubliche Geschichte. Leider viel zu wenige kennen die in der Schweiz. Darum hoffen wir, dass wir die etwas bekannt machen können hier. Was ist die Bedeutung dieser Episode in Ihrer Familie? Also hat Ihnen Ihr Vater das vermutlich erzählt? Was ist die Bedeutung dieser Episode des Zweiten Weltkriegs für Ihre Familie?
Diciamo che für uns ist das, wir leben als Hotelier, für uns ist das fast eine normale
Alles für die Gäste.
Ja, eine normale Hotelgeschichte, aber wenn man dran denkt, das war doch
schon beeindruckend. Und Sie haben ja dann, das liest man auch in diesem wunderschönen, in dieser Dokumentation, die Sie mir gegeben haben, Sie hatten ja immer sehr berühmte Gäste hier im Hotel. Also ich habe gelesen, Winston Churchill war hier. Präsident Roosevelt war hier, Mary Pickford, die Frau, die zusammen mit Charlie Chaplin und Douglas Fairbanks United Artists gegründet hat, der Stummfilmstar. Ich weiß gar nicht, ist Marilyn Monroe auch einmal abgestiegen bei Ihnen? Oder gut, das dürfen Sie vielleicht nicht sagen als Hotelier, Bankkundengeheimnis, Hotelkundengeheimnis. Aber eben, Sie haben eigentlich immer auch ein sehr berühmtes Publikum gehabt hier im Hotel. Der italienische König in der Zwischenkriegszeit war hier und so weiter.
Das ist dank der Comersee,
ja,
und die Schönheit von Bellagio. Bellagio ist ein Paradies, das, ja, ist wirklich sehr schön. Und wir haben das Glück, dass mein Großvater diese Gegend geliebt hat und das Glück gehabt hat, dass die Chance gehabt hat, dieses Land zu kaufen. Dort. Mhm. Wir haben Leute, die von überall herkommen und ein Stück Land hier kaufen zu können. Das ist wirklich ein Paradies.
Ja, und ich meine, in Las Vegas haben Sie, weil Sie es nicht kaufen konnten, haben Sie ein Hotel Bellagio gemacht.
Ja, genau.
Wobei das Original Bellagio ist also viel schöner als das Hotel Bellagio. Das ist ein bisschen die Kaugummi-Variante von Bellagio. Aber lassen wir das. Was würden Sie sagen heute, das Hotel, jetzt aus Ihrer Tradition heraus, was ist das Wichtigste, das Ihnen Ihr Vater vielleicht auch indirekt über Ihren Großvater mitgeteilt hat? Was ist das Wichtigste, damit man so ein Hotel wie diese Villa Serbelloni, dass man die erfolgreich führen kann? Was würden Sie sagen, ist heute das wichtigste Credo auch Ihrer Söhne bei der Führung dieses Hotels?
Ich glaube, man führt das... Die Liebe an die Arbeit. Das ist, glaube ich, für jede Arbeit das Gleiche. Man muss das gerne machen. Ja. Man muss das lieben. Und vor allem, man muss das anschauen und
Sie haben ja in der ETH ursprünglich Maschineningenieur studiert, aber Sie haben dann irgendwann gemerkt, es zieht Sie doch ins Hotelfach, und da haben Sie noch die Hotelfachschule gemacht.
Sie. Das, während meinem Studium an der ETH, ich wollte Maschineningenieur studieren, weil das gefällt mir immer noch sehr. Mhm. Ich bin immer am Basteln und dann. Mhm. Dann aber während meinem Studium, als ich Maschineningenieur praktisch fertig studiert hatte, wurde mein Vater krank. Mhm. Und da habe ich gemerkt, dass niemand das Hotel führen konnte. Und da habe ich gesagt, was passiert mit dem Hotel, wenn da niemand dran ist? Und da habe ich gemerkt, dass ich das verlieren könnte. Mhm, mh. Und dann, nein.
Da sind Sie mit jungen Jahren, mit 26, haben Sie dann die Führung des Hotels übernommen.
Sie. Ja. Und dann habe ich gesagt, nein, das kann nicht sein, dass ich das verlieren könnte. Ja, nein, das.
Wir haben ja eingangs angesprochen, diese überragende Gestalt Ihres Urgroßvaters, der Franz Josef Bucher. Das ist, ich darf das kurz sagen, ich meine, das ist eigentlich der ganz große Hotelpionier in der Schweiz. Er stammt aus dem Kanton Obwalden, aus Kerns, Bauernsohn, 1834 geboren, 1906 gestorben, hat den Birkenstock gebaut, hat Grand Hotels in Engelberg, er hat in Braunwald, gibt es heute noch, das Märchenhotel. Er ist am Schluss in Kairo verstorben, hat das Hotel Semiramis aufgebaut, das größte Hotelunternehmen weltweit im 19. Jahrhundert, und nebenbei war er auch noch ein Eisenbahnpionier. Also hat er verschiedene Bahnen entwickelt. Er hat diesen Hammetschwandlift, das war ja ein technisches Weltwunder des 19. Jahrhunderts, wo senkrecht diese Metallkonstruktion vom Vierwaldstättersee zum Birkenstock hochgeht. Der Birkenstock, der ja ein legendäres Renommee sich erarbeiten konnte, auch ein Fluchtpunkt von Stars und Berühmtheiten. Jetzt da die Konferenz mit Zelensky, also nach wie vor. Katar ist ja jetzt dort dabei. Also dieser Franz Josef Bucher, ich habe mir das nochmal überlegt, das ist so etwas, man könnte sagen, der Alfred Escher, das ist ja der Zürcher Grossindustrielle, er ist etwas der Alfred Escher der Innerschweiz gewesen, auch hat Bank gegründet, Obwaldner Kantonalbank, er war Politiker, Grossrat, aber er ist fast schon so etwas wie ein Elon Musk der Hotellerie des 19. Jahrhunderts. Können Sie vielleicht dazu noch etwas sagen, dieses Erbe dieser unglaublichen schweizerischen Figur vom Bauernsohn zum internationalen Hotelkönig und Industrie- und Eisenbahnpionier, ein Renaissance-Mann, wie aus dem Norden Italiens, könnte man sagen, der Franz Josef Bucher.
Ihm war Obwalden zu eng. Nein, der war sicher ein Genie. Mhm. Er startet mit seinem Parquetfabrik und dann, als er merkte, dass die Parquet sich nicht mehr so einfach verkaufen konnte, dann sagte er sich, wie kann man Parquet verkaufen, wenn sie sich nicht mehr einfach verkaufen kann? Mhm. Dann baut man Hotels. Hotels haben viele Zimmer.
Da kannst du dein eigenes Parkett. Du musst dir eigentlich, also eigentlich wollte er seine Parkettfabrik genau. retten. Und genau. Da musst du einfach ein paar Hotels bauen. Genau. Ist besser, als das wenn du Einfamilienhäuser baust genau. oder Bauernhäuser.
Genau. Ja. Genau.
Ist eigentlich eine Erweiterung der Parkettfabrik.
Und wo baut man die Hotels? Auf Bergen. Damit man Eisenbahn.
Genau. Aber das ist wahnsinnig.
Ja. Nein, er war wirklich ein.
Und es gibt ja die große,
cleverer Mensch.
Es gibt ja die großartige Geschichte im Birkenstock, also ein absolutes Luxushotel. Und dann ist Franz Josef Bucher, kommt er und dann sieht er, wie seine Angestellten, auch die Manager, würde man heute sagen, des Hotels, die Direktion, die essen da auf einem Tischtuch, auf einem weißen Tischtuch, wie die Gäste im Hotel. Und das, ich weiß nicht, ob es stimmt oder ob es Legende ist, gemäß, ich glaube, Wikipedia, ist dann Franz Josef Bucher an diesem Tisch gestanden, seiner Angestellten, nimmt mit beiden Händen das Tischtuch und reißt es weg und sagt, bildet euch ja nicht ein, dass ihr hier so leben könnt wie die Gäste. Also das war auch noch altes Unternehmertum von altem Schrot und Korn. Also ein offenbar auch sparsamer Mensch, der da immer geschaut hat, ich bin nicht ein Gast, ich bin der Hotelier. Und ich glaube, das ist auch noch eine große Herausforderung, wenn man jetzt wie Sie so ein groß, fantastisches Hotel übernehmen darf. Und Sie müssen das führen. Und hier kommen vielleicht die reichsten Menschen oder die glamourösesten Menschen hier hin. Und Sie müssen aber auch immer sagen, ich bin der Eigentümer, ich bin jetzt vielleicht nicht der Supermilliardär wie alle. Man muss also immer die Bescheidenheit, die Disziplin pflegen im Umgang mit der Haute-Volée. Wie sind Sie mit dem umgegangen? Ist das auch für die Erziehung der Kinder eine Herausforderung?
Man muss sehr aufpassen, weil
es gibt viele Hoteliers, die sind, ich meine, der Nachfolger auf dem Birkenstock, Herr Frey. Der ist ein bisschen auf großem Fuß, glaube ich, hat er dann gelebt und da wurde es schwierig, das zu halten und so weiter. Eben, da muss man immer am Boden bleiben.
Was die anderen können, das heisst noch lange nicht, dass du es selber machen kannst.
Und was würden Sie sagen, oder was würden Sie sagen, ist heute so eigentlich, was zeichnet das Hotel aus gegenüber vielleicht anderen Hotels am Comersee? Was macht jetzt die Villa Serbelloni speziell? Ich meine, das ist wunderschön, das ist so im 19. Jahrhundertstil sehr traditionell eingerichtet. Was würden Sie sagen, ist so der Volksformel heute?
Unsere Stärke ist, dass wir direkt am See sind, dass wir keine Straße haben vor dem Hotel. Also wir haben alle anderen Hotels eine Straße vor dem Eingang und vor dem Hotel. Wir haben den See. Und das ist unsere Stärke.
Ja.
Das Hotel ist als eine Privatvilla gebaut worden und der Eingang vom Hotel als einzige Straße war der See vorher, oder? Weil Bellagio hat keine Straße gehabt. Bellagio war nur via Wasser erreichbar. Ja. Und die Straße ist, glaube ich, 1907 oder 1908 gebaut worden. Oder? Also, als Bellagio ist eine Peninsula.
Halbinsel.
Albinsel. Und da wir auf die Spitze von der Albinsel sind, haben wir keine Straße vor der Nase. Zum Glück.
Also wären Sie auf einer abgeschiedenen eigenen Insel wären, eigentlich mit dem
genau,
Hotel.
Ja. Genau.
Und ist das eigentlich, also wenn man da fragen darf, wir haben ja sehr viele Zuschauer, aber da ist nicht jeder natürlich, auch ich, wir sind ja da nicht die Größe und so weiter. Ist das jetzt absolute Luxushotellerie oder kann man da auch, wenn man jetzt, ich sage jetzt mal sicher, ist es nicht ein Jugendherberge und sehr günstig, aber muss man da schon sehr wohlhabend sein, dass man in dem Hotel sich ein Zimmer kann leisten oder haben Sie da verschiedene abgestufte Angebote auch?
Nein, natürlich, wir sind ein 5-Star-Hotel, aber wir sind ein Ferienhotel. Mhm. Wir wollen nicht ein Hotel für zu Snob.
Mhm. Also es muss ein bisschen der familiäre Stil muss schon auch in dieser Luxuskategorie breiter sein. Und ich habe gesehen, Sie haben auch einen Kids Club, also Sie haben eine Infrastruktur für Kinder, Swimmingpool. Sie, glaube ich, haben sehr stark das Spa ausgebaut, oder? Das ist so ein bisschen Ihre, was Sie gemacht haben.
Auch.
Sie. Und jetzt führen Sie Ihren Sohn? Sie haben alle Kinder mehr oder weniger im Hotel
drin? Nein, zwei. Ich habe drei Kinder, eine Tochter und zwei Söhne. Die zwei Söhne sind im Hotel, die Tochter ist in Amerika.
Ah, okay. Ja. Und was haben Sie den Söhnen auf den Weg gegeben? Was haben Sie gesagt, was ist das Wichtigste? Weil das Hotel hat schon verschiedene schwierige Phasen gehabt. Was ist das Wichtigste, um zu überleben?
Das Hotel leider ist vom Weltbedingungen und Weltschwankungen abhängig, oder leider, weil das ist leider, Tourismus hängt von der Weltökonomie ab. Das ist, was kann man der Söhne sagen, dass wir müssen schaffen, dass mit den Gästen reden. Wir müssen das, die Arbeit so gut machen, wie man kann und mit dem Herzen arbeiten und jeden Tag aus dem Fenster raus schauen und froh sein, dass man das
darf machen.
Darf schauen, darf da leben.
Und ich meine, wir leben ja heute auch ein bisschen in schwierigen Zeiten, oder? Es ist weltweit auch wieder mal ein bisschen mehr Konflikt als auch schon. Aber wenn man so ein bisschen Geschichte von Ihrem Hotel anschaut, muss man sagen, also Sie haben schon ziemliche Stürme überlebt im 20. Jahrhundert. Also so schlimm ist es zum Glück noch nicht und hoffen wir, dass es nicht so schlimm kommt.
Jetzt, hoffen wir.
Wir sind ja heute, Herr Bucher, das ist ja der Zufall, den Sie jetzt gerade wählen, haben wir heute noch den 1. August. Das ist ja der Schweizer Nationalfeiertag. Sie sind ja noch Schweizer, Sie sind Schweizer Bürger, sind aufgewachsen, aber in Bellagio. Danke, dass Sie Schweizerdeutsch reden. Ihre Muttersprache ist Italienisch, Sie sind da aufgewachsen. Aber was bedeutet Ihnen die Schweiz heute? Was bedeutet Ihnen der 1. August?
Also, ich fühle mich natürlich Doppelbürger. Ich bin in Italien geboren. Ich wohne seit 70 Jahren in Italien. Aber ich fühle mich natürlich auch ein bisschen Schweizer. Mhm. Weil eben meine Geschichte von der ganzen Familie ist sehr von der Schweiz abhängig gewesen und ist immer noch. Mhm. Und für mich ist die Schweiz, obwohl ich nicht in der Schweiz lebe, doch sehr wichtig. Und ich würde mich sehr freuen, wenn die ganze Welt ein bisschen mehr Schweizer wird leben und handeln.
Was ist für Sie eigentlich jetzt von außen ein bisschen betrachtet, quasi als Auslandschweizer? Was macht für Sie die Schweiz aus? Was ist für Sie das Entscheidende an der Schweiz?
Schweiz, vielleicht weil die Schweiz so klein ist. In der Schweiz ist alles viel einfacher. Mhm. Vor allem, wenn man in Italien lebt. Mhm. In Italien ist alles so kompliziert. Mhm. In der Schweiz ist schwarz oder weiß. Mhm. Hier ist alles grau. Ja, ist alles kompliziert. Alles kompliziert. Ja. Leider ist es so.
Ja, und ich glaube, also, was für mich jetzt noch eigentlich interessant ist, ich bin ja früher im Nationalrat in Bern, also auch als Politiker tätig. Und für mich sind natürlich so Geschichten wie jetzt die von Ihrer Familie, das sind natürlich schon auch sehr schweizerische Geschichten. Sie haben es ja gesagt, ich meine, für den Franz Josef Bucher ist Obwalden eigentlich zu klein gewesen. Und das ist ja auch so ein Geheimnis von der Schweiz, dass wir ein kleines Land, extrem weltoffen, also wir sind eigentlich immer gezwungen gewesen, über die Schweiz rauszugehen. Sie. Die Schweiz allein ist eigentlich zu klein, ist zu arm. Und Ihre Familie ist eigentlich ein grossartiges Beispiel, oder, von dem, wie der Schweizer Bauernsohn, der dann mit der Fabrik vielleicht Parkett Probleme hatte, hat sich etwas müssen einfallen lassen und am Schluss machst du in Kairo ein Hotel. Ich meine, das ist schon faszinierend an der Schweiz.
Sie, auf einer Seite ist eben Schweiz zu klein, auf der anderen Seite, in der Schweiz ist wirklich alles viel einfacher.
Ja, ist viel einfacher.
Also wenn wir die Schweizer Organisation und Schweizer in Italien würde bringen, wäre Italien...
Ja. Gut, dafür haben Sie das Bellagio, das ist so schön, das haben wir vielleicht in der Schweiz in dieser Form auch nicht. Können nicht alle Vorteile für
das Ja, eben, das sage ich mich auch, das wäre zu viel dann. Ja.
Und vielleicht noch, eben Ihre am 1. August dürfen wir, das ist ja der Geburtstag von der Schweiz, 733. Geburtstag, wenn ich richtig gerechnet habe. Was haben Sie da? Was gibt es da für einen Geburtstagswunsch vielleicht von Ihnen, Herr Bucher? Darf ich am Geburtstagskind immer noch so einen Wunsch aussprechen? Macht man ja bei jedem Geburtstag. Was würden Sie in der Schweiz für einen Wunsch oder für...
Für die Schweiz oder für mich?
Für die Schweiz.
Für die Schweiz. Dass sie so weitergeht.
Ja, ja.
Nein, die Schweiz ist... Schweiz ist Schweiz.
Ja.
Nein, also so gut wie die Schweiz...
Weitermachen wie bisher. Bleiben.
Weitermachen. So bleiben, wie sie ist. Ja.
Schön.
Nein, ich meine, wenn alle Länder so wären wie die Schweiz,
hätten wir keinen Krieg mehr.
Genau.
Das ist so.
Genau.
Sind Sie eigentlich pessimistisch, was so ein bisschen die Weltentwicklung angeht im Moment?
Ja, sehr oder? Optimistisch kann man nicht sein.
Ja.
Das ist wirklich nicht schön, was da passiert.
Ja. Was ist der Lichtblick? Gut, man könnte sagen, mit der Geschichte von Ihrem Hotel, auch in den schlimmsten Zeiten, es geht dann irgendwann auch wieder aufwärts.
Kann nicht immer abwärts gehen, das nicht. Aber
gut, ja. hoffen wir das Beste. Also mit einer nachdenklichen Schlussnote und den besten Wünschen an die Schweiz. Ganz herzlichen Dank, Herr Bucher. Also Gratulation zu Ihrem wunderschönen Hotel. Und wir hoffen für Sie, das wäre der Geburtstagswunsch, dass die Familie Bucher, also da lang noch im Bellagio, kann die wunderschöne Oase des Friedens und auch der Sicherheit kann bewahren. Und was natürlich mein Wunsch wäre, dass jeder Bundesrat, meine Damen und Herren, dass jeder Bundesrat in der Schweiz diese Sendung schaut und sich daran erinnert, was die Schweizer Eidgenossenschaft also in finsterster Zeit, in den 40er Jahren vom 20. Jahrhundert, wo es einen Krieg gegeben hat, was die Schweizer Eidgenossenschaft gemacht hat, um das Eigentum der Schweizer auch im Ausland zu schützen. Und ich glaube, da wünschen sich viele, dass wir heute auch noch so einen Bundesrat hätten, der das macht. Und ich glaube, das Hotel Villa Serbelloni ist ein wunderbares Beispiel, das eben zeigt, was die Schweiz mit ihren Mitteln, mit ihren Möglichkeiten können machen. Ganz herzlichen Dank, Herr Bucher. Ihnen alles Gute und noch einen schönen 1. August.
Ja, gleichfalls. Merci.